Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personalwirtschaft-Podcasts. Macht ihr euch Sorgen um das Commitment oder vielleicht auch ein bisschen um die Motivation eurer Mitarbeitenden? Glaubt ihr vielleicht, dass die Mitarbeiterbindung bei euch im Unternehmen besser sein könnte oder noch nicht ganz so hoch ist, wie ihr das persönlich vielleicht gerne hättet? Dann sollten die rund 20 Minuten interessant für euch sein. Mein Name ist Lena Onderka, ich bin Redakteurin der Personalwirtschaft und sitze momentan in einem virtuellen Raum mit Christian Motzko. Christian wiederum ist Experte für Führung und Organisationsentwicklung bei Work Perfect, part of Accenture. Schön, dass du hier bist, Christian.
Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Christian, in den vergangenen Zeiten gab es immer wieder Headlines in Medien und ich kann das sagen, weil ich selbst auch Teil von den Medien bin, die dann doch ein bisschen dramatisch gewirkt haben. Headlines wie zum Beispiel keine Lust mehr auf Arbeit oder Mitarbeiterbindung auf dem Tiefstand. Jetzt kann man natürlich sagen, dramatisieren die Medien da so ein bisschen, versuchen sie eine schönere Geschichte hinzubekommen, als die Geschichte eigentlich ist. Was sind da so eure Untersuchungen und eure Erfahrungswerte im Austausch mit Kunden und Kundinnen?
Ja, grundsätzlich glaube ich nicht, dass man, oder ich sage mal so, ich glaube, es ist schon ein bisschen Übertreibung dabei in den Medien. Grundsätzlich muss man sagen, dass ich glaube, die Überspitzung des ganzen Themas ist das, was das Problem an der Sache ist. Wir werden ja sicherlich heute noch im Gespräch darauf zurückkommen, aber Commitment und Motivation ist rückläufig. Das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern das ist etwas, was man konkret messen kann. Auf der anderen Seite aber gibt es ja auch so, sage ich mal, genug Veröffentlichungen und Meinungen dazu, dass, was weiß ich, 3/4 der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht mehr engagiert werden. Und das ist etwas, wo wir jetzt in unseren Untersuchungen nicht wirklich nachvollziehen können.
Danke dafür. Um so eine Diskussion auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu geben, beziehungsweise uns auch alle auf dieselbe Basis zu holen, hilft das manchmal, bestimmte Begrifflichkeiten einfach noch mal zu definieren. Sprich, in unserem Fall ist das Mitarbeiterbindung einmal, das ist aber auch das Commitment und das ist die Motivation an sich. Vielleicht wollen wir mit der Mitarbeiterbindung anfangen. Kannst du uns da deine Definition geben, beziehungsweise die Definition, die am weitesten verbreitet ist?
Ja, wir sprechen da in diesem Zusammenhang mit Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterinnenbindung auch über das Commitment. Und Commitment ist ein neudeutscher Begriff, aber letztendlich, wenn man es aus dem Englischen übersetzt, heißt es nichts anderes wie die Verbundenheit mit dem Unternehmen. Aber letztendlich entscheidend ist, was ist die Bedeutung? Und die Bedeutung ist, so wie wir oder eine übliche Definition von Commitment ist, dass es eben das Produkt ist aus der Zufriedenheit der Mitarbeitenden auf der einen Seite und der Motivation auf der anderen Seite. Und Commitment letztendlich ist dann das Resultat aus beiden. Wenn ich zufrieden bin und wenn ich motiviert bin und beides zutrifft, dann habe ich laut dieser Definition eben einen hohen Grad an Commitment, bin damit auch hochgradig verbunden mit meinem Unternehmen. Vielleicht kann ich noch was zu sagen zu der Unterscheidung zwischen emotionaler Bindung und sage ich mal, Commitment oder klassischer Bindung. Also die klassische Bindung entsteht dadurch, oder sage ich mal, die faktische, dass ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin einfach den Job habe, weil ich das Geld benötige, weil ich damit meine Existenz sichere. Das ist so die faktische Bindung an den Arbeitgeber. Die andere ist die emotionale und die bildet sich eher aus anderen Faktoren als wieder dem Gehalt, sondern die bildet sich dann aus Punkten wie identifiziere ich mich mit dem Unternehmen, das ist klar, aber nee, identifiziere ich mich auch mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, identifiziere ich mich mit der Marke, je stärker die Marke natürlich, desto besser oder desto höher in der Regel auch die Identifikation und damit auch die emotionale Bindung an das Unternehmen. Da spielen aber dann auch andere Faktoren noch eine Rolle, wie Kollegialität, komme ich mit den Kollegen zurecht, passt die Kultur zu mir, also eher diese Soft-Faktoren, die dann diese emotionale Bindung definieren.
Was ja an sich schon sehr, sehr komplex klingt, also die ganzen Sachen, die du gerade auch aufgelistet hast, wenn ich mir jetzt vorstelle aus HR-Sicht, dass man bewusst die Mitarbeiterbindung in dem Fall verstärken möchte und erhöhen möchte, wenn man dann auf all diese Faktoren achten muss, kann das ja erstmal ziemlich überwältigend sein, beziehungsweise auch bei Mitarbeitern in Befragungen dann all diese Punkte abzufragen, ist natürlich auch erstmal ein Aufwand, der vielleicht ermüdend ist für die Beschäftigten selbst, die dann durch den ganzen Prozess gehen müssen. Gibt es da Präferenzen oder Tipps von dir, wo man ansetzen kann oder wo man zuerst ansetzen sollte, also was so die wichtigsten Sachen sind? Oder würdest du sagen, das ist individuell so unterschiedlich von Mitarbeiterin zu Mitarbeiter, dass man da wirklich alles auf dem Schirm haben sollte?
Wow, das ist eine komplexe Frage, weil letztendlich sind es jetzt drei Punkte, die du da mit aufgenommen hast. Also einmal, wie kann ich es messen oder wie kann ich es überhaupt feststellen, wie die Situation ist? Das zweite ist, was sind die Herausforderungen dabei, dass ich eine hohe Bindung habe? Und das dritte letztendlich auch, was kann ich tun, beziehungsweise als Unternehmen auch tun, um das zu verbessern? Ich würde mal anfangen. Also die Messung an sich finde ich gar nicht so kompliziert. Gut, das liegt jetzt vielleicht daran, dass wir uns mit Mitarbeiterbefragungen beschäftigen, aber grundsätzlich ist es so, das Thema ist schon ein gutes und geeignetes Instrument, weil du kannst ja jetzt nicht jeden Einzelnen ansprechen, vor allem in großen Unternehmen, und sagen, bist du gebunden, fühlst du dich emotional verbunden mit dem Unternehmen, sondern das sind Mitarbeiterbefragungen schon ein klassisches Instrument, das man auch gut umsetzen kann. Also von der Messung her, und da will ich auch sagen, die Messung ist nicht kompliziert, das ist nicht Rocket Science, und wir haben auch Kunden und Unternehmen, mit denen zusammenarbeiten, die messen genau diese Konstellation mit rein 7 Fragen. Das kann man gut machen. Das ist also nicht kompliziert. Anders ist es dann tatsächlich, und es ist ein Riesenfeld natürlich, diese Dinge zu verbessern. Oder wie erhöhe ich diese Verbundenheit mit dem Unternehmen? Und das sind eine Vielzahl von Faktoren, die denn eine Rolle spielen. Ich kann gerne mal jetzt 2, 3 rausgreifen, wenn das für dich okay ist. Gerne. Das ist ganz spannend. Ja, gerne. Okay, also wir haben den Faktor, ich fange mal mit den wichtigsten an, aus meiner Erfahrung heraus, ist Führung tatsächlich, Führung zu verbessern. Die Führung nämlich ist ein Faktor, der heute entscheidend dazu beiträgt, ob ich mich im Unternehmen wohlfühle, in meinem Job wohlfühle. Das an sich ist jetzt keine neue Erkenntnis, das war schon immer so. Der Punkt ist nur die Art der Führung, und die hat sich geändert. Die Erwartungshaltung der Mitarbeiter hat sich geändert, was Führung betrifft. Also wenn ich aus hierarchischen Strukturen komme, die wir verbreitet haben in Deutschland, aufgrund der Historie der Unternehmen, aufgrund der Größe der Unternehmen, habe ich schon mal eine große Herausforderung, weil Hierarchien in der Regel, und damit meine ich jetzt nicht, will ich klarstellen, also ich bin kein Verfechter davon, wir brauchen keine Führungskräfte mehr, sondern wir arbeiten jeder jetzt autonom für sich, das meine ich damit nicht, sondern die Rolle der Führungskraft heißt, wenn ich Entscheidungen treffen muss in meinem Arbeitsumfeld und dann 2 Ebenen oder sogar 3 Führungsebenen nach oben gehen muss, um diese Entscheidung einzuholen, dann fragen sich die Leute halt zunehmend, welchen Purpose, um es neudeutsch auszudrücken, hat mein Job, warum bin ich hier überhaupt und warum ist es relevant für mich? Und das generiert Frustration. Das ist der eine Punkt. Also Dezentralisierung von Entscheidungen und von auch Entscheidungsfreiräumen. Der zweite Punkt bei der Führung, den ich gerne ansprechen will, ist die Art und Weise, wie ich führe. Also diese klassische Vorgesetztenfunktion, Chef oder Chefin sagt, was zu tun ist und verteilt die Arbeit, wissen wir, kommt heute nicht mehr gut an, sondern heute ist eher gefragt von der Führungskraft eben quasi als, ich nenne es immer so, interner Dienstleister oder Dienstleisterin zu fungieren. Du bist als Führungskraft heute Dienstleister und Dienstleisterin deiner Mitarbeitenden. Und es ist häufig schockierend, auch wenn wir mit Führungskräften zusammenarbeiten, wenn wir es dann hören und sagen, ja, weil du hast die Verantwortung, jetzt nicht nur, sage ich mal, die Arbeit oder das Umfeld zu steuern, sondern du hast die Verantwortung auch für jeden Mitarbeitenden, letztendlich ihn in die Lage zu versetzen, einen guten Job zu machen, Wertschätzung zu vermitteln, Leistung einzufordern, Minderleistung nachzuhalten, all solche Punkte, die dazu führen, warum ich als Mitarbeitender sage, hey, es lohnt sich hier, die extra Meile zu gehen. Da sind wir bei dem Thema Motivation. Wenn ich nicht das Gefühl habe, wenn ich sage, egal ob ich jetzt meinen Job so oder so mache, am Ende kommt immer das Gleiche dabei raus, für mich persönlich, dann habe ich natürlich auch keinen Grund, motiviert zu sein. Und entsprechend spielen da die Führungskräfte eine ganz große Rolle. Zweiten Punkt, den ich da in dem Bezug noch ansprechen kann, ist auch natürlich das Thema grundsätzlich, wie man Leistungsmanagement betreibt. Das hat jetzt nicht nur mit Führung zu tun, sondern auch im Unternehmen. Das betrifft vor allem auch HR und die HR-Instrumente, die sind klar darauf ausgelegt, sage ich mal, mehr auf monetäre, finanzielle Aspekte abzuzielen. Heißt, hast du eine Zielerreichung, übertriffst du deine Ziele, kommt am Ende in der Regel immer irgendwas Finanzielles, eine finanzielle Komponente zum Schein, die mir einen höheren variablen Anteil liefert oder dergleichen. Auch das sehen wir, passt heutzutage nicht mehr für viele. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen, welche Rahmenbedingungen überhaupt dazu geführt haben, dass die Motivation rückläufig ist. Aber das kann ich schon vorwegnehmen. Die monetären Aspekte rücken für einen Großteil der Arbeitnehmenden in den Hintergrund, sondern es kommen andere Aspekte in den Vordergrund. Und das ist das Thema, um es sich den Begriff Purpose immer zu überstrapazieren. Aber was da dahinter steckt, ist genau das Thema, welche Erwartungshaltung habe ich an meinen Arbeitgeber, an mein Leben auch. Ist jetzt sehr dick aufgetragen, das weiß ich, aber der Sinn des Lebens rückt natürlich in den Vordergrund oder rückt derzeit in den Vordergrund. Und deswegen sollten diese Zielsetzungen im Unternehmen und auch diese Systeme, die eingeführt werden, zukünftig stärker eben auf diese emotionalen Erwartungshaltungen abgestimmt werden. Was erwartet der Mitarbeitende heute emotional, persönlich von dem Unternehmen und weniger, was sie ja nach wie vor noch sind, weniger auf diese finanziellen Aspekte?
Danke dafür. Ich würde gerne auf zwei Aspekte nochmal genauer eingehen. Und zwar einmal hast du gesagt, Führungskräfte sind Dienstleister. Und das passt in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung gut zusammen damit, mit dieser Sinnsuche von den Mitarbeitenden, um das einfach mal so zu nennen. Also dem Bedürfnis danach, die Arbeit so auszuüben, dass sie einen Sinn hat oder mit der Arbeit etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, in welcher Art und Weise auch immer. Und da hatte ich mich persönlich gefragt, wo man da vielleicht auch die Grenze setzt, beziehungsweise wie kann eine Führungskraft oder wie kann ein Arbeitgeber oder wie sollte ein Arbeitgeber und wie sollte eine Führungskraft den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bei der sogenannten Sinnsuche, um jetzt bei dem Begriff zu bleiben, unterstützen? Ist das überhaupt schon, also ist das nicht zu privat vielleicht dafür, dass man die unterstützen kann, sollte, muss? Und wie gelingt das auch?
Ja, ich sage ganz klar, nee, das ist nicht zu viel erwartet. Das ist eine riesen Herausforderung für viele Unternehmen, aber ich bin da vollkommen bei dir. Diese Sinnsuche, die muss man operationalisieren. Das Operationalisieren heißt greifbar machen. Also das ist so eine philosophische Diskussion. Naja, wollen wir jetzt alle hier den höheren Sinn des Lebens beibringen als Unternehmen? Das sehe ich jetzt nicht unbedingt in der Aufgabe der Unternehmen. Aber was entscheidend ist, vielleicht noch mal kurz darauf zurückzukommen, wie sich denn das Ganze jetzt geändert hat. Wir kommen aus einer Situation von Krisen. Erst war es Corona, dann war es die Inflation. Jetzt haben wir Krieg. Das hat etwas mit den Mitarbeitenden, also mit jedem Menschen, gemacht. Und das ist etwas, was viele Unternehmen noch nicht genau verstanden haben, was es mit den Leuten gemacht hat. Und dieser Sinn oder Purpose wird häufig dann auch gesagt, naja, heute die Nachhaltigkeit ist wichtig, der Umweltgedanke ist wichtig. Ich bin da ziemlich klar, also in unseren wissenschaftlichen Untersuchungen sehen wir jetzt nicht, dass die Mitarbeiter plötzlich sagen, oh, was weiß ich, ich arbeite in der Automobilindustrie und das Wichtigste für mich ist jetzt, dass die Autos umweltfreundlich sind. Soweit würde ich eben nicht gehen, sondern ich glaube, grundsätzliche Dinge, was man früher eben aus dem Geschäftsleben herausgehalten hat, sich mit Freunden treffen, Zeit für die Familie zu haben, Zeit für seine Hobbys zu haben, überhaupt Zeit zu haben, zu leben und nicht 80% seiner Lebenszeit in der Arbeit zu verbringen und zu schuften, das hat sich geändert. Ja, weil wenn die Leute aus einer Zeit kommen, wo sich, ich sag das mal salopp, im Supermarkt noch über das Toilettenpapier gestritten haben oder Monate oder wochenlang ihre Familie oder Freunde nicht sehen konnten, dann hat das können wir in unseren Studien nachweisen, eben psychologisch was gemacht. Und dieses Thema tragen die Leute an den Arbeitsplatz. Und deswegen geht es jetzt nicht nur einfach darum zu sagen, naja, Nachhaltigkeit und umweltfreundlich und dergleichen, sondern es geht darum, wegzukommen von dem Thema maximale Motivation und Engagement im Sinne des Unternehmens, weil wir damit das Unternehmen gesund halten und damit dir im Übrigen deinen Arbeitsplatz sichern. Nee, es geht dahin zu sagen, ich komme in die Arbeit, um damit Möglichkeiten zu finden, das, was für mich jetzt im Leben wichtiger ist, als es vielleicht vorher war, tatsächlich realisieren zu können. Und das muss man in Einklang bringen und das ist definitiv nicht einfach, weil wir in der Globalisierung sind, weil wir im Kapitalismus leben, wo es unerlässlich ist, dass man wächst als Unternehmen und Gewinne generiert. Aber eben die Incentives für die Mitarbeitenden sind nicht mehr die, die sie vor 5 oder 6 oder 10 Jahren waren. Das sind andere jetzt.
Das bringt natürlich auch ein Umdenken für die Arbeitgeber mit sich und auch ein Umdenken hin zur Wirtschaftlichkeit. Du hast es so ein bisschen durch die Blume gerade angesprochen. dass man sich ja dann natürlich auch neu aufstellen muss, weil wenn jetzt auf einmal Leute sagen, okay, wir möchten gerne die 4-Tage-Woche haben, wir möchten gerne unsere Arbeitszeit generell reduzieren, auf welche Art und Weise auch immer, dann hat das natürlich eine Auswirkung darauf, wie produktiv man ist, je nach Unternehmen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Studien, die da vielleicht sagen, nee, 4-Tage-Woche hat trotzdem dieselbe Produktivität. Aber einfach aus einer rein mathematischen Sicht zieht es ja eine Veränderung mit sich. Sind die Arbeitgeber schon bereit dazu? Und dann die andere Frage, die so ein bisschen sich daran aufhängt, was ist denn jetzt wichtiger? Ist die Mitarbeiterbindung in der Hinsicht wichtiger oder ist es wichtiger, dass man eine bestmögliche Produktivität hat?
Die Mitarbeitendenbindung, wenn man sie richtig macht, geht einher mit der Produktivität. Das können wir auch nachweisen. Ist nur so, man muss die richtigen Leute binden. Also ich möchte es mal hart ausdrücken, einige Konzerne in Deutschland arbeiten mit dem Begriff nicht realisierter Minderbedarf. Das sind Mitarbeitende, die ich in der Organisation habe, die ich aber eigentlich nicht brauche. So, und an sich der Ausdruck ist schon brutal, ganz klar. Aber am Ende geht es darum, ich muss die Leistungsträger halten. Wenn ich jetzt den einen oder anderen verliere, der jetzt nicht gerade die Top-Leistung bringt oder nicht motiviert ist, dann schadet mich das Unternehmen weniger. Aber grundsätzlich Bindung geht einher mit Produktivität. Aber weil du gesagt hast, naja, das Thema 4-Tage-Woche. Und das ist eben das Wirtschaftliche. Und das ist, wo ich ein Beispiel bringen will. Wir hören immer wieder auch, wir sehen es in den Interviews, die die Personen geben, dass sie sagen, passt mal auf, und vor allem auch aus der Politik. Wir in Deutschland müssen wieder mehr arbeiten. Und das ist das, was wir immer wieder hören. Und dann kommt der Nachsatz, um unseren Wohlstand zu sichern. Und da ist das Problem. Natürlich, die Globalisierung, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, betriebswirtschaftlich betrachtet, es ist klar, dass wir unsere Leistung bringen müssen. Nur diese, sage ich mal, diese Angstmache im Sinne von, du verlierst deinen Wohlstand, können wir in unseren Studien auch nachweisen, die hat keine Wirkung. Weil die Leute sagen, ja und? Also was ist denn Wohlstand heutzutage? Und wenn du dann die Leute fragst, dann geht es um Wohlstand darum, naja, du kannst in Urlaub fahren und ein Auto fahren und was weiß ich, hast ein schönes Haus und wohnst im Grünen vielleicht. Das ist das Thema, wo wir heute eben dieses Problem haben, diese Schere zwischen Arm und Reich. Jetzt kommen wir zu einem großen Thema, aber diese Schere in Arm und Reich hat eben Auswirkungen auf das Arbeitsleben und auf die Art und Weise, wie die Leute denken. Ich will das kurz erklären. Die eine geht nach oben, die Schere. Das heißt, die Verteilung für diejenigen, die Geld haben und viel Geld haben, die haben immer mehr Geld. Und das betrifft eine nicht wesentliche Gruppe unter den Arbeitnehmenden in Deutschland. Dass die sich einen Wohlstand erarbeitet haben, muss man klar sagen, wo es nicht mehr darum geht, ich gehe in die Arbeit als blanke Existenzsicherung, wie es früher war. Ich gehe in die Arbeit, damit ich Essen kaufen kann und so weiter. Wir haben durch die Vermögensverteilung in Deutschland einen nicht unerheblich eben großen Anteil von Leuten, die so gar nicht mehr denken, sondern die sagen, wenn ich meinen Job jetzt nicht machen würde, dann kann ich meinen Lebensstandard nach unten schrauben, aber ich könnte trotzdem noch leben. Das ist für mich nicht der Sinn. Ich komme in die Arbeit, um eben, da haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, andere Dinge zu finden und zu suchen. Und der andere Teil, das ist das Problem, warum dieser Punkt, wir müssen mehr arbeiten in Deutschland, um Wohlstand zu erhalten, warum der auch auf der anderen Seite nicht greift, sind diejenigen, die am Ende am Existenzminimum leben müssen, okay, aufgrund der Schiefverteilung der Vermögen, und sich fragen, von was redet der oder die überhaupt? Also ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Einkommen, das ich erziele, mein Existenzminimum überhaupt zu halten. Mir geht es nicht um Wohlstand, den habe ich nicht, sondern ich kann gerade mal meine Familie oder meine Kinder ernähren. Und ich sehe gar nicht den Sinn und Zweck darin, weil ich weiß, dass ich durch Arbeit nicht mehr Wohlstand erzielen kann. Und das ist etwas, was jetzt sehr schwarz ausgedrückt und sehr hart ausgedrückt ist, ist mir schon klar. Also, aber so sehen das viele. Diese sagen, ich habe die Situation und komme eben aus dieser schlechten Situation auch nicht heraus. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen und wo wir eben achten müssen, auch als Unternehmer und Unternehmerin, dass wir eben jetzt nicht damit argumentieren, arbeitet, um unseren Wohlstand zu erhalten, sondern arbeitet, um das, was ihr für euch jetzt wichtig ist, in unserem Unternehmen auch zu finden und um euch das zu ermöglichen.
Ja. Was kann jetzt aber HR da konkret machen? Also was können Personalerinnen und Personaler machen, wenn sie sagen, okay, Geld ist anscheinend nicht mehr so ein wichtiger Faktor und selbst wenn er natürlich immer noch irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, weil irgendwo müssen wir alle noch überleben, das ist einfach das System, in dem wir in dem wir uns hier befinden. Was kann aber trotzdem HR jetzt machen, um zu sagen, abgesehen davon, dass das natürlich ein gutes Gehalt auch zum gewissen Grad eine Rolle spielt, wie können wir jetzt eben gucken, dass wir auf diese individuellen Bedürfnisse dann nicht einfach mal eingehen können? Wie können wir schauen, dass wir überhaupt das Wissen darüber haben, was die Menschen wollen?
Da spielen eben die teilweise, und ich nenne da noch paar mehr, die Faktoren vorher eine Rolle. Also Führung, das hängt an den Führungskräften. Ich will jetzt nicht mehr sagen, hängt alles an den Führungskräften, aber eben vieles, das sehen wir in der Praxis. Übrigens, weil ich gerade über Führungskräfte spreche, wir haben auch beobachtet, dass gerade Führungskräfte, die eben nach den, sagen wir mal, neueren Maßstäben führen, im Sinne von Dienstleister der Mitarbeitenden, dass solche Führungskräfte jetzt unabhängig davon, wie die Mitarbeitenden ticken, weil die ticken auch unterschiedlich, es ist eben auch falsch zu behaupten, zu sagen, Geld interessiert niemanden, so hast es du ja auch nicht formuliert, will ich gar nicht sagen, aber es gibt eben den einen interessiert nach wie vor das Geld, der hat sein Ziel darin, eben in ein paar Jahren den Sportwagen vor der Tür stehen zu haben. Das ist auch gut so, das ist eben nicht die Mehrheit in der Fläche. Das heißt, Führung, um zurückzukommen zum Thema, spielt eine entscheidende Rolle. Die Führungskräfte, die nach neuen Maßstäben führen, also tatsächlich zuhören, ein Gefühl dafür entwickeln, wie ticken die einzelnen Leute bei mir, wie muss ich die gegebenenfalls spezifisch ansprechen, erreichen, um ein bis zu 25% höheres Commitment in der Belegschaft als andere. Also Führung ist ein entscheidender Punkt, gerade die Punkte, die ich vorher erwähnt habe. Was kann HR noch tun? Zweiter Punkt ist natürlich auch diese Leistungsinstrumente oder Zielerreichungsinstrumente, die es im Unternehmen gibt, Zielvereinbarung und dergleichen, vielleicht neu justieren. Stellen wir auch fest in den Unternehmen, wo wir sie neu justieren und wo wir sie umstellen, steigt das Commitment nachweisbar. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich jetzt jedem recht machen muss. Da muss man aufpassen, dass er nicht falsch verstanden wird. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, naja, du musst jetzt quasi ein Zielvereinbarungssystem für jeden einzelnen Mitarbeiter entwickeln, auf seine bestimmten Bedürfnisse hin. Das meine ich gar nicht so, sondern ich meine eher, dass man die Faktoren erst etwas ausbalanciert. Nicht nur finanziell nimmt, sondern auch Faktoren wie reinnimmt, was weiß ich, zusätzliche Urlaubstage, oder mehr Freiräume, mehr Verantwortung und dergleichen, Weiterentwicklung im Job, die da dann auch in Zielen gesehen werden. Und der andere Faktor ist auch, glaube ich, grundsätzlich HR oder Personal, jetzt nicht nur in Unternehmen, zu erkennen, dass diese Generationsfrage, die wir immer wieder diskutieren, was machen die neuen Generationen mit der Jobwelt und mit der Arbeitswelt, einfach zu erkennen, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nicht auf einzelne Generationen festzumachen ist. Das ist jetzt mehrfach nachgewiesen worden, sondern dieser Punkt, das finanzielle Punkt in den Hintergrund gerückt, dass der Purpose in den Vordergrund rückt und dergleichen, ist generationsübergreifend festzustellen, eben gerade auf diese Krisen. Ich glaube, wenn wir die nicht gehabt hätten, würde es uns allen besser gehen, das ist klar, aber dann hätten wir auch nie diesen Shift zu diesen neuen Faktoren, sage ich mal, über alle Generationen hinweg. Und das ist auch eine Erkenntnis, weil wenn immer wir auch mit den Unternehmen sprechen, sind wir ein Thema oder Führungskräfte, naja, diese neuen Generationen. Das trifft nicht mehr zu, sondern es ist generationsübergreifend.
Danke für die Erklärung. Ein Wort, was öfter gefallen ist bei dir, ist das Wort Purpose. Und ich glaube, das Wort Purpose kann man ja auf zwei Ebenen verstehen beziehungsweise auf zwei Ebenen anschauen. Sprich einmal das individuelle Purpose von der Person an sich und das Unternehmenspurpose. Jetzt sind ja ziemlich viele Arbeitgeber schon seit mehreren Jahren auf dem Trip und sagen, wir brauchen ein starkes Unternehmenspurpose. Das ist irgendwie das Wundermittel. Dann können Leute gemeinsam mit uns ein Ziel verfolgen und dann können wir die Mitarbeitenden besser binden. Hat das deiner Erfahrung oder deiner Meinung nach wirklich so einen großen Nutzen, das Unternehmenspurpose? Oder kommt es eher darauf an, dass jede Person eben für sich das individuelle Purpose findet?
Eher das Zweite. Ich fange mal so an. Also definitiv das Zweite, der individuelle Purpose ist deutlich entscheidender. Nichtsdestotrotz will ich es jetzt in den Hintergrund rücken und sagen, nein, der Unternehmenspurpose ist vollkommen irrelevant. Nur man muss fair sein. Dieser Umweltgedanke und diese Nachhaltigkeit, Sustainability, wie es auf Neudeutsch heißt, ist natürlich ein Thema, das auch das können wir feststellen, eben nicht so relevant ist für die Mitarbeitenden, als es häufig dargestellt wird. Und da bin ich wieder auf empirischer, auf Gesamtebene. Ich sage jetzt nicht, dass es eine Gruppe gibt, die ist für diese sehr wichtig. Aber diese Gruppe hätte auch schon vor 20 Jahren nicht für Philip Morris gearbeitet, weil die eben keine Zigaretten mögen. Und jemand, der sagt, so ein Auto verpestet die Umwelt, wird vielleicht auch nicht in der Automobilindustrie arbeiten. Und da bin ich immer, dann muss ich auch sagen, muss man fair zu sich sein als Unternehmer. Wenn man Autos baut, dann baut man Autos. Und ich bin sicher, es gibt genug Leute, die nach wie vor gerne Autos bauen würden und in der Automobilindustrie arbeiten werden. Jetzt unabhängig davon, dass sie jetzt noch zukünftiger nicht mehr, aber da lokale Emissionen verstreuen bzw. ausstoßen. Also kurz gefasst, der Individual Purpose ganz klar im Vordergrund, der Unternehmenspurpose würde ich mir jetzt persönlich aufgrund der Zahlen, die ich kenne als Unternehmer, natürlich schon Gedanken machen, weil es wichtig ist für die Gesellschaft an sich, dass man nachhaltig arbeitet. Aber jetzt sage ich mal aus einem, wie soll ich sagen, wenn ich ein Wodka-Hersteller bin, wenn ich das so sagen will, da jetzt zu suchen, oh, wo ist unser höherer Purpose, weil wir unsere Rohstoffe, was weiß ich, biologisch abbauen. Ich glaube nicht, dass das Relevante ist in dem Kontext.
Danke für die Einschätzung. Als Abschlussfrage vielleicht noch die Frage, was machen viele Personalerinnen und Personaler momentan falsch, in Anführungszeichen, wenn es um Mitarbeiterbindung geht? Also selbst wenn sie vielleicht gute Intentionen, gute Absichten haben, aber trotzdem einfach Dinge, die du beobachtet hast, die vielleicht nicht ganz so hilfreich sind, um die Mitarbeiterbindung zu fördern.
Ich würde nicht sagen, falsch machen, das nicht. Ich glaube, weil eben das Thema schwierig ist, es ist nicht so etwas, wo man hingehen kann und sagen, so, ich habe eine Checkliste und die 5 Punkte hake ich jetzt ab und dann wird alles gut. Das ist es eben nicht, sondern es wird viel komplexer wie alles im Leben und auch die Personalführung und HR wird komplexer. Ich glaube, was momentan noch nicht überall verbreitet ist, dass man eben Transparenz schaffen muss und Klarheit schaffen muss und die Fakten messen muss im Unternehmen. Wenn ich von Verbindung, ich sage mal, es ist immer so, da spricht das Bauchgefühl häufig, wenn ich dann in den Meetings sitze und sage, ja, alle, auch die Führungskräfte oder die Geschäftsführung sagt dann, ja, das habe ich schon immer im Bauch, dass die Leute irgendwie keine Lust mehr haben zum Arbeiten. Wenn wir dann eben Untersuchungen machen und es konkret messen, dann kommt auch das Bewusstsein zustande, dass man sagt, nee, es ist eben nicht so, dass die Leute keine Lust mehr haben zum Arbeiten. Da hast du vielleicht einen Teil in der Organisation, aber die Mehrheit würde gern arbeiten, wenn das und das gegebenenfalls etwas anders wäre. Und ich glaube, das ist das Thema, was man weniger im Sinne von Fehler machen, sondern tatsächlich die Möglichkeiten nutzen, die wir heute haben durch die Digitalisierung und durch die Messinstrumente, die wir haben, das Ganze ganz konkret zu messen und damit auch bei der Geschäftsführung auf Augenhöhe zu agieren, um zu sagen, nee, das ist jetzt nicht nur ein Bauchgefühl, sondern das haben wir konkret gemessen und so ist es. Und das sind konkrete Faktoren, die uns jetzt dabei helfen könnten, die Situation zu verbessern, ohne eben den Anspruch zu haben, jetzt wird alles gut. Weil es wird nicht alles gut, dafür ist das Thema viel zu komplex. Aber in kleinen Schritten sich, sage ich mal, dann dem Besseren nähern.
Was ja schon mal den ganzen Druck für uns rausnimmt, im Sinne von, man kann es sowieso nicht allen gerecht machen oder man kann nicht allen gerecht werden. Was perfekt ist, gibt sowieso nicht, gerade bei so einem Thema wie Mitarbeiterbindung, was eben sehr, sehr individuell an sich ist. Gibt es noch eine andere Botschaft, eine andere Kernaussage, die du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, bevor wir dann die Podcast-Aufnahme beenden?
Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann natürlich gibt es eine Botschaft. Und zwar, das ist aber auch wieder jetzt nicht unbedingt unternehmensspezifisch, sondern generell. Was wir auch feststellen ist, diese Verallgemeinerung ist tödlich in diesem Prozess. Was ich mit Verallgemeinerung meine ist, und da muss ich jetzt immer vorsichtig sagen, wie ich es ausdrücke, aber ich nehme jetzt das Beispiel mit Streiks und Diskussionen über Tarifverträge und höhere Gehälter. Das sind Punkte, die natürlich wichtig sind. Die gehören zu unserer Arbeitswelt. Also bitte jetzt nicht so verstehen, dass ich irgendwie Streiks oder Tarifverträge hier kritisieren würde. Nur das Thema ist, jeder Tarifvertrag, jeder kollektive Vertrag verallgemeinert eine ganze Gruppe. Und in dieser Gruppe sind die Situationen sehr heterogen. Also zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, wenn man jetzt so sind, nimmt man so ein Krankenhaus im Pflegedienst. Krankenhäuser sind viele Tarifverträge. Die werden alle gleich behandelt. Unabhängig davon, wie sie denn im Job agieren. Dann sind wir wieder beim Thema Motivation. Welchen Anreiz habe ich denn als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, mich über das gewohnte Maß hinaus einzusetzen? Das heißt, solche Instrumente, jegliches Instrument, und ich habe jetzt nur den Tarifvertrag als Beispiel genommen, bei allen guten Dingen, die so ein Tarifvertrag haben kann. Aber alle kollektiven Verträge, man denkt nur an die Betriebsvereinbarungen, die man dann in den Unternehmen hat, sind eigentlich Gift für das, was wir jetzt gerade besprochen haben, weil sie alle homogenisieren und sagen, ihr seid alle gleich und wenn du das machst, kriegst du das. Sondern das Ziel sollte sein, Lösungen, Mittel zu finden, Stichwort eben Justierung von Zielvereinbarungen oder grundsätzlich der Zielsetzung, Möglichkeiten zu finden, diejenigen, die hier wirklich sich einbringen wollen, die ihren Purpose schon gefunden haben im Job, auch entsprechend zu wertschätzen, entsprechend zu fördern und diejenigen, die es nicht wollen, das gibt auch Leute, die keinen Bock haben zum Arbeiten, wenn ich das ausdrücken kann, dann auch das Gefühl zu vermitteln, das ist zukünftig von uns nicht mehr akzeptiert als Unternehmen. Weil diejenigen, die sich einbringen und sehen, derjenige, der sich nicht einbringt, hat im Prinzip am Ende genau das Gleiche wie ich selbst, ist tödlich für jegliche Art von, sage ich mal, Motivation und den Willen, sich gut ins Unternehmen einzubringen und sich mit dem Unternehmen verbunden zu fühlen.
Wir hoffen jetzt natürlich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Bock haben zu arbeiten, Bock haben direkt anzusetzen und an die Mitarbeiterbindung ja einfach versuchen zu verbessern. Und natürlich ein großes Dankeschön an dich, Christian. War ein nettes Gespräch und ich gehe davon aus, dass die Zuhörerinnen genauso viel mitgenommen haben wie ich persönlich. Danke dir.
Sehr gerne.